Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen wissen, warum Menschen Kunstobjekte beschädigen. So wie letztens auf der Museumsinsel in Berlin. Was das Schreiben von Guntram Vesper ausgemacht hat, das wollen wir auch wissen. Und wie es sich anfühlt, ein Jahr lang in der eigenen Wohnung eingeschlossen zu sein. Da greifen also Menschen Jahrtausende alte Objekte auf der Museumsinsel an, beschädigen sie. Und es stellen sich seitdem viele Fragen. Warum kam das erst durch Recherchen unseres Hauses ans Licht? Und wie konnte das überhaupt passieren? Und natürlich, wer waren die Täter? Der Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger, wenn man so will, auch politisch verantwortlich für die staatlichen Museen, die ja die Museumsinsel bespielen, hat sich uns gegenüber über die möglichen Motive der Verbrecher geäußert.
Hier lässt sich ja jetzt kein System entdecken. Man hat offenbar willkürlich mit dieser Flüssigkeit Objekte bespritzt, aber jetzt nicht irgendwie nur nackte Darstellungen oder bestimmte Themata oder so. Aber das hört man ja auch immer wieder, dass Ausstellungen angefeindet werden, ob von extrem rechten Gruppen oder von anderen Ausstellungen, die sozusagen, wenn sie Themen des Islam aufgreifen, also dass sozusagen die Museen in ihrer Freiheit, Themen aufzunehmen, auch kritisch, vielleicht auch ein bisschen provozierend zu präsentieren, dass das eingeschränkt wird. Ich glaube, da ist eine ganz klare Tendenz in diese Richtung und da müssen wir aufpassen.
Noch ist natürlich alles offen, warum die Taten passierten, wer sie begangen hat. Aber sie erinnern eben an andere Angriffe auf Kunstwerke und wertvolle Objekte. Und natürlich fällt es eben auch auf, dass der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann auf der Museumsinsel gegen die Werke in den Museen der Museumsinsel hetzte. Zum Beispiel den Pergamonaltar als Thron des Satans. Museumsexperte Nikolaus Bernau, was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine ziemlich abstruse Angelegenheit. Die ist schon in den 1880er Jahren aufgetaucht und wird seitdem so alle 10, 15 Jahre einmal durch die Boulevardmedien gehetzt, dass der Thron des Satans, nämlich wie er in der Offenbarung des Johannes erwähnt wird, der Pergamonaltar sei. Dafür gibt es nicht die geringsten archäologischen Indizien. Selbst theologisch ist das eigentlich sehr abstrus, das Ganze, weil das, was Johannes in seiner Offenbarung, also in der Apokalypse erwähnt, ist erstmal ein literarischer Topos, also irgendwo ist eben der Thron des Satans in einer Zeile, die gleichzeitig die standhafte Gemeinde in Pergamon erwähnt, die sich eben trotz dieses Thron des Satans zusammengehalten habe und obwohl dort Menschenopfer stattgefunden haben. Womit wir sozusagen gleich zwei Probleme haben, nämlich das eine ist, der Pergamonaltar wird gar nicht erwähnt. Das heißt, es kann auch sonst irgendein Altar oder zum Beispiel der prächtige, genau zu der Zeit gebaute Tempel des Trajan sein. Und das zweite ist, dass Menschenopfer in Pergamon nicht mehr stattfinden durften. Seit 97 vor Christus sind die im römischen Weltreich nämlich explizit verboten gewesen. Das hindert aber jetzt Verschwörungstheoretiker überhaupt gar nicht, diesen Mythos aufzunehmen. Im 19. Jahrhundert, muss man dazu aber sagen, hatte das eine ganz andere Bedeutung. Da ging es darum, mit dem Bezug auf diese Bibelstelle, die Ausgrabungen in Pergamon, die ja sehr teuer waren, zu legitimieren in der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit war dazu auch bereit, weil es diese ganze Leben-Jesu-Forschung gab, die neuen Missionsbewegungen etc. Das hatte also überhaupt nichts mit einer tatsächlichen Erkenntnis eines Throns des Satans zu tun.
Und der wäre auch sicherlich schlecht verkaufbar gewesen, glaube ich, in der Öffentlichkeit, wenn es etwas Ähnliches gewesen wäre. Aber der Pergamonaltar konnte ja auch gar nicht angegriffen werden in diesem Fall, weil er sich ja in Restaurierung befindet. Aber nun haben wir ja ganz andere Objekte, die da angegriffen worden sind. Wie gesagt, wir wissen noch gar nicht, wer es war. Es gibt auch noch keine weiteren Ermittlungsergebnisse, zumindest keine, die in die Öffentlichkeit geraten wären. Dennoch, was könnte denn Angreifer an diesen Objekten, die jetzt auf der Museumsinsel attackiert worden sind, interessiert haben?
Das ist tatsächlich aus der Perspektive von Verschwörungstheoretikern eine ganz interessante Sache. Das sind nämlich Objekte erstmal aus dem alten Ägypten, Sarkophage, und dann symbolistische Gemälde. Und das alte Ägypten wird schon seit dem 18. Jahrhundert immer wieder gleichgesetzt mit Freimaurern und Illuminaten und Geheimbünden und allem Möglichen. Und symbolistische Gemälde aus der Zeit um etwa 1890, 1900 aus Belgien sind eben gerade ihrer Vieldeutigkeit wegen wunderbar geeignet, dass man da die wüstesten Theorien spannen kann. Und genau diese Objekte wurden ja wohl tatsächlich mit diesem Öl bespritzt.
Was sind das für Theorien? Also zum einen haben wir diese ägyptischen Sarkophage, die ja aus einer völlig anderen Zeit stammen und dann also ja fast schon Jahrtausende später dann diese symbolistischen Gemälde. Gibt es da irgendeine Verbindung?
Es gibt nur die Verbindung in den Köpfen derjenigen, die eine Verbindung herstellen wollen, also klassisch Verschwörungstheorie. Allerdings muss man sagen, die Symbolisten waren ausgesprochen begeistert von Ägypten, wie überhaupt ganz Europa ja seit 200 Jahren begeistert ist von Ägypten, auch deswegen, weil es immer wieder so geheimnisvoll erscheint und so magisch und so unerklärlich, dass man diese Schrift so lange nicht lesen konnte, dass die Bildersprache so schwierig zu entziffern ist, dass es eine so unendlich lange Geschichte gibt, über die man schauen kann. Das ist alles immer sehr faszinierend gewesen für Europäer und da hat man immer schon die seltsamsten Sachen reingelesen. Man erinnere sich an Mozarts Zauberflöte, das ist ja eine Ägyptomanie, wenn man so will, und da werden auch reichlich mit Freimaurerkulten und Geheimnissen gespielt. Das ist in dem Sinne ein in Musik umgesetzter, ja, Verschwörungsmythos möchte man nicht sagen, das ist ein bisschen zu grob, aber doch so eine Verschwörungsidee.
Aber offenbar scheinen ja, ich sage mal im weitesten Sinne, auch Leben und Tod, der Teufel scheint eine wichtige Rolle zu spielen, die Unterwelt scheint eine Rolle zu spielen, dieses mystisch-mythische und tatsächlich auch, das sind ja Sarkophage nochmal gewesen, die angegriffen worden sind, tatsächlich auch vielleicht die Unerklärlichkeit des Todes, sind das so grundsätzliche auch Elemente von Verschwörungsmythen, der Umgang mit dem Tod und die Schwierigkeit, ihn zu akzeptieren und zu verstehen?
Also das denke ich schon, also das steht zumindest so in der Literatur drin, sagen wir es mal so. Also da bin ich jetzt kein Fachmann in keiner Form. Aber was sehr auffällig ist, dass Museen immer wieder die Orte sind, an denen solche Verschwörungsmythen und Verschwörungsideen aufgehängt werden. Also man erinnere sich bloß an diesen Roman Illuminati, der spielt ja ganz wesentlich im Louvre. Und das spielt eben immer wieder eine Rolle, dass Museen einerseits die Orte sind, an denen Rationalität bis zur absoluten Exzess durchgetrieben wird. Also, dass man Gemälde genau aufsortiert, nach Meistern, nach Farben, nach Größen etc. Und andererseits sind sie eben auch immer der Ort, an dem, wenn man so will, organische Geschichte unterbrochen zu werden scheint. Das heißt, die Objekte kommen ins Museum und dann behaupten ja auch die Museen selbst, tatsächlich ist das nicht der Fall, aber ist egal, das behaupten die Museen, das behaupten auch die Kritiker der Museen seit jeher, wird dort die Geschichte, die sich eigentlich weiterentwickeln würde, einfach unterbrochen. Und die Museen sind quasi unorganisch. Und das ist ein klassischer Vorwurf. Und deswegen sind Museen auch immer wieder Orte gewesen von Taten gegen die Objekte. Die hatten ganz unterschiedliche Gründe. Also es gibt diese ganz emotionalen Sachen, dass Leute einfach von Objekten, die in Museen hängen, so angegriffen sich fühlen und so emotional betroffen sind, dass sie diese zerstören wollen. Das war zum Beispiel bei einem Rubens-Gemälde in der Alten Pinakothek in München 1959 der Fall oder bei den Gemälden von Barnett Newman in der Nationalgalerie und dem Amsterdam Stedelijk. Die Leute, die angegriffen haben, die waren emotional schwer angegriffen. Es gibt immer wieder Leute, die wollen einfach berühmt werden und greifen deswegen Kunstwerke an, so in der Tradition von Herostratos. Aber es gibt auch politische Aktionen, die damit zusammenhängen.
Können denn die Museen irgendetwas tun, um tatsächlich mit dieser ganz speziellen und auch schwer kalkulierbaren Bedrohung umzugehen?
Letztlich überhaupt gar nicht. Sie können nur ihre Sicherheitseinrichtungen möglichst hochhalten. Aber jemand, der glaubt, dass er beispielsweise, wie kürzlich bei dieser vorgetäuschten Diebstahlsaktion im Quai Branly in Paris, also das ja faktisch ein Vandalismus war, weil man hat überhaupt keine Rücksicht genommen auf die Qualität und auf die Physis der Objekte, dass er dadurch gegen den Kolonialismus protestieren kann, da kann kein Museum was gegen machen, es sei denn, es schließt sich vollkommen zu. Dann hat es aber seine Aufgabe als Museum vollkommen verfehlt. Das heißt, die Offenheit des Museums ist leider immer auch die Gefahr für die Objekte, da drin von irgendwelchen Leuten aus den unterschiedlichsten Gründen angegriffen zu werden.
Aber gibt es irgendwelche, einen bestimmten Typus von Objekt, wo sich jetzt viele Museumsdirektoren, Direktorinnen die Frage stellen, das könnte ein Ziel sein von Verschwörungserzählern, von Menschen, die glauben, gegen diese Werke vorgehen zu müssen, also dass man da nochmal genauer hinschaut.
Also auf jeden Fall scheint es so zu sein, wenn man sich jetzt mal die Geschichte der Zerstörungen anguckt und nicht die Geschichte der einfach Beschädigungen, die sind ja viel, viel schlimmer. Ja? Also dass Leute sich im Museum mal schnell umdrehen und kurz eine antike Vase auf den Boden donnern, das passiert viel, viel häufiger. Also der Vandalismus, den wir jetzt gerade betrachten, ist ja eine insgesamt sehr, sehr seltene Aktion. Trotzdem, was für die Museumsdirektoren zweifellos immer ein Hinweis wäre, ist eine gerade aktuell laufende große Debatte. Weil auch die Leute, die sozusagen aus emotionaler Befindlichkeit handeln, orientieren sich oft daran, was in der Öffentlichkeit debattiert wird. Der Angriff 1982 auf das große Gemälde Who's Afraid of Yellow, Blue and Red von Barnett Newman in Berlin wurde regelrecht initiiert durch eine Kampagne der Bild-Zeitung, die vehement gegen den Ankauf dieses großartigen abstrakten Gemäldes polemisiert hatte. Und das war sozusagen eine Zielstellung in dem Sinne. Es gab immer wieder die Opposition gegen die Ausstellung zum Beispiel von nackten Statuen in großen Kunstgalerien, die religiös motiviert sein konnte oder auch sittlich motiviert sein konnte. Vor etwa 2 Jahren gab es ja die Abhängung eines Kunstwerks aus der schottischen Nationalgalerie, weil es angeblich frauenverachtend gewesen sei, weil es eine nackte Frau darstellte. Sofort gab es in Berlin die Debatte, dass man das Gemälde Siegreicher Amor von Caravaggio abhängen müsse, weil es pädophilen Charakters sei. Das ist totaler Blödsinn, aber diese Debatte um das Gemälde, die zeigte an, oh, das könnte eventuell interessant sein für Leute, die aus welchen Gründen auch immer meinen, über die Zerstörung oder Beschädigung von Kunstwerken Aufmerksamkeit erregen zu können. Das sind die einzigen Sachen, die im Grunde genommen ein Museumsdirektor, eine Museumsdirektorin machen kann. Man muss aufmerksam sein, wie die öffentliche Debatte gerade läuft.
Nikolaus Berner, Museumsexperte über die Gefährdung von Museen durch Verschwörungsideologien. Mehr dazu unter deutschlandfunkkultur.de. 79 ist er geworden, der Schriftsteller Guntram Vesper. Jemand, der erst im Alter wirkliche Erfolge feiern konnte, obwohl er bis dahin schon viel geschrieben hatte, vor allem Lyrik. Zum Beispiel hat er auch geschrieben über sein Lebensthema, seine Herkunft aus Sachsen, aus Frohburg.
Frohburg ist eine kleine Landstadt von 4.500 Einwohnern im östlichen Sachsen. Auf halbem Weg zwischen Leipzig und Karl-Marx-Stadt, abseits und allem ausgesetzt, wie tausende von Orten in Deutschland.
Ein Gedicht aus deutlich früheren Jahren. Viel später schrieb der Autor, der in den Westen gegangen war, einen Roman über seine Zeit in Sachsen, Frohburg.
In manchen Nächten meiner Kinderzeit sprangen die hungrigen Ratten aus den Abfallgruben von Frohburg und gaben ihre Mordlust an die ganze Stadt weiter. Man konnte vor Hass nicht schlafen.
Frohburg, das war der Roman, mit dem er vor 4 Jahren den Preis der Leipziger Buchmesse bekam. Und er war bei uns und sprach damals über dieses Buch.
Es ist der Roman meines Kopfes vielleicht, der Inhalte, mit denen ich mich seit vielen Jahren beschäftige, die mich fesseln, die mich umtreiben, die ich recherchiert habe. Und die Verbindung sind meine Assoziationen, der Gang der Gedanken durch die Tatsachen und die Verbindung der Tatsachen durch die Gedanken.
Am Telefon ist ein Mann, der ihn gut kannte, Axel Kaas, jahrzehntelang Leiter des Künstlerhofes Schreyan im Wendland, wo Guntram Vesper oft zu Gast war. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Matzam.
Was war es, was Sie mit ihm verbunden hat?
Es war eine Freundschaft über 4 Jahrzehnte, die langsam gewachsen ist vom ersten Kennenlernen 1983, als Guntram Vesper als einer der ersten Gäste des Künstlerhofes Schreyan hier ins Wendland kam und staunend diese Landschaft, diese Region und auch die damit verbundenen Problemzonen beobachtete und beschrieb, sprich die Zonengrenze zur DDR, die Guntram Vesper ja 1957 verlassen hat, und eben die Probleme und die atomaren Entsorgungsanlagen in Gorleben. Und nach seinem Besuch in Schreyan und seinen Monaten, die er hier verbracht hat mit seiner Frau, ist der Kontakt nie abgerissen. Wir haben uns ständig ausgetauscht. Wir hatten die gleichen Neigungen und die gleichen Hobbys, nämlich die Literaturgeschichte vor Ort, also die sogenannte Literaturtopographie. Guntram Vesper war einer, der sich auch als Sachse in Niedersachsen glänzend auskannte in der Geschichte des Landes. Es gibt von ihm Porträts und Forschungen über Autoren wie Gottfried August Bürger in Göttingen oder Georg Christoph Lichtenberg. Einer seiner schönen Sätze ist: Ich liebe das Wendland, jedes Jahr bin ich dort, was er in der Zeitschrift Natur 1986 geschrieben hat.
Ja.
Und es war auch so.
Ja, was ihn aber auch natürlich immer wieder interessiert hat, war seine Herkunft in Sachsen, Frohburg, dieser kleine Ort bei Leipzig. Das hat sich dann ja auch in diesem Roman gezeigt, der sehr erfolgreich war, der den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen hat, sozusagen so ein großes Alterswerk. Und Sie haben es ja schon angedeutet, dieses Deutsch-Deutsche, die Herkunft auf der einen Seite, dann die Nähe des Wendlandes mit der Grenze zur DDR. Was hat ihm das bedeutet, auch dieses geteilte Deutschland?
Es war für ihn eine ganz neue Erfahrung. Er ist ja mit 16 Jahren weggegangen aus Frohburg und dann eben hier in den hessischen Raum gegangen. Aber die DDR-Grenze so kennenzulernen, wie sie 1983 hier im Wendland existierte, dass man rangehen konnte an den Zaun, dass man die Beobachtungstürme gesehen hat, das war für ihn eine Erfahrung, die ihn auch verunsichert hat, weil er das in dieser Form nicht kannte. DDR-Bürger, die da drüben gelebt haben, hatten ja keine Möglichkeit, an die Grenze heranzugehen, da, weil es eine Sperrzone vorher gegeben hat.
Das war richtig körperlich spürbar sozusagen.
Ja, das war körperlich spürbar. Ich bin dann mit ihm auch auf vielen Fahrten an die Elbe gefahren und wir standen an den zerstörten Dömitzer Brücken, die ja im Krieg 1945 zerstört wurden, und schauten rüber nach Dömitz, das damals im Sperrgebiet lag. Er hat gesagt, Fritz Reuter hat da drüben die letzten Jahre seiner Festungshaft abgesessen und auch das hat ihn bewegt. Und dann fuhren wir zurück weiter über Gorleben und waren am Grab von Niklas Born in Damnarz. Und das alles hat er in sich aufgesogen, wirklich wie ein trockener Schwamm, und hat es dann verdichtet in seinen lyrischen Texten und eben auch in seinen Geschichten, die er dazu geschrieben hat. Er hat ja ein wunderbares Porträt, Die Insel im Landmeer, geschrieben, in dem das Wendland noch einmal genau aufgegriffen wird und dargestellt wird. Aber der Nukleus ist und bleibt Frohburg. Es gibt ja auch einen frühen Gedichtband, der Frohburg heißt, und immer und immer wieder ist Guntram Vesper auf seine Heimatstadt zurückgekommen.
Sind Sie mit ihm auch hingefahren?
Ja, wir waren nicht zusammen da, sondern getrennt. Ich bin von der Buchmesse von Leipzig aus dann rübergefahren nach Frohburg und habe natürlich auch sein Elternhaus und den Torbogen fotografiert, den er immer und immer wieder gezeichnet hat. Und das war für ihn das Wichtigste. Aber ich möchte nochmal auf Ihre Bemerkung zurückkommen. Natürlich ist Frohburg das Opus Magnum, also wirklich das große Lebenswerk von Guntram Vesper. Es ist nicht so, dass Guntram Vesper da diesen langen Anlauf genommen hat und dann erst ganz spät rausgekommen ist, sondern dass er recht früh viel Erfolge hatte und ganz viel Zuspruch auch mit seinen Hörspielen, die er geschrieben hat, und mit anderen Texten.
Aber es war lange still um ihn, ne?
Und dann wurde es still um ihn.
Was ist da passiert in der Zeit?
Das war auch schmerzlich. Es ging ihm so wie vielen Schriftstellern seiner Generation. Die Verlage änderten ihre Programme und Lyrik war eben nicht mehr so gefragt. Und die Erzählungen, die er gemacht hat, waren eben in seiner Sprache auch für sich sehr kunstvoll, sehr artifiziell gebaut. Und sie beanspruchten auch kluge, kundige Leser. Also auch das, was ich vorhin angesprochen habe, die Essays über Gottfried August Bürger, Galeeremann, der Sklave, hat er den Text genannt. Und andere Dinge, die wanderten dann aus. Er ging weg, er war nicht mehr bei Fischer und bei Hansa, sondern er ging zu Kaicher nach Warmbronn und hatte vorher mit Stomps gearbeitet. Und dann gab es lange, lange Jahre von ihm nur diese kleinen bibliophilen Ausgaben, der Rote Faden, Corvinus Presse, was alles so zu nennen wäre.
Hat ihn das betrübt oder war das für ihn durchaus auch eine künstlerische Existenz, dass man ein bisschen mehr in der Nische lebt?
Nein, es hat ihn nicht bedrückt. Er hatte einen eigenen Stolz, den er entwickelt hat und der in den letzten Jahren immer stärker wurde und den ich auch bewundert habe. Er hat gesagt, ich schreibe für mich. Das ist etwas, was mir wichtig ist und was mein Leben und mein Selbstverständnis und mein Bewusstsein von dieser Welt stärkt und festigt. Und ob das in großen Verlagen erscheint oder in einer kleinen Edition, ist mir im Grunde genommen gar nicht wichtig. Was natürlich nicht ausschließt, dass er sich unheimlich gefreut hat, als Klaus Schöffling kam und sagte, ich drucke dein Buch, und zwar in der Länge und nicht so wie ein anderer großer Verlag.
1000 Seiten, über 1000 Seiten sogar. Ne?
1002 Seiten hat er. Ne? Das war für Guntram Vesper war das ganz wichtig und das ist auch ein Kennzeichen dieses liebenswerten Menschen. Er war ja offen und neugierig und hat sich um andere Menschen gekümmert, aber das Entscheidende war, dass er immer bei sich geblieben ist und dass er dieses Bei-sich-Sein auch ausgedrückt hat. In den frühen Jahren hat er ja Briefe geschrieben und Widmungen geschrieben in den Büchern. Viele seiner Kollegen und seine Freunde haben die ja gesammelt, die fast kalligraphisch sind, also Büttenpapier und dann mit der Stahlfeder und brauner Tinte im Blocksatz Texte geschrieben. Also nicht nur literarische Texte, sondern auch Briefgrüße oder Erinnerungen oder Gedanken, die er ausdrücken will. Und dann kam irgendwann das Internet und schlagartig hörten diese Briefe auf und er kommunizierte nur noch per Mail und war bei Wikipedia unterwegs und überprüfte, ob die Angaben auch richtig sind über bestimmte Autoren. Also er war sehr, sehr vielseitig und auch wandlungsfähig, aber wie gesagt, er hatte diesen festen inneren Kern. Und auch in den letzten Wochen, wo er merkte, dass es mit ihm zu Ende geht, ist er immer dabei geblieben und hat immer gesagt, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es haben wollte, wie ich es mir vorgestellt habe. Und er hat ja noch Tagebücher hinterlassen und ein riesengroßes Archiv mit all seinen Unterlagen. Aber es war ihm eben immer wichtig, dass er gesagt hat, ich habe es für mich getan. Und ich glaube, das hat ihn auch unabhängig gemacht von all diesen Modeerscheinungen des Literaturbetriebs, die ja oft die Leute in die Höhe schwemmen auf der großen Woge des Zuspruchs und der Buchpreise und der Auszeichnungen und die Leute dann genauso gnadenlos wieder fallen lassen. Das hat ihn nicht im Kern berührt. Da war er wirklich einer, der ganz stark bei sich war.
Das heißt, er hat auch nicht gehadert mit dem Sterben?
Er hat keinen leichten Tod gehabt, er war schwer krank, aber ich glaube, er hat es gemeistert. Ich habe, als ich die Nachricht hörte, habe ich an Matthias Claudius gedacht, ach, es ist so dunkel in des Todeskammer, tönt so traurig, wenn er sich erhebt und nun aufhebt seinen schweren Hammer und die Stunde schlägt. Sein Leben hat sich da gerundet in diesem Augenblick. Nicht nur vollendet, sondern auch gerundet durch sein Werk, durch all das, was er geschaffen hat.
Der Literaturkritiker und jahrzehntelang Leiter des Künstlerhofs Schreihahn im Wendland, dort wo Guntram Vesper auch viel zu Gast war, der jetzt im Alter von 79 Jahren gestorben ist, Axel Kaas. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Herr Balzer, ich Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Bundesregierung hat offenbar großes Interesse am Erwerb des Hamburger Bahnhofs in Berlin. Wie es in einer Antwort auf eine FDP-Anfrage heißt, führt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben derzeit Gespräche mit der Eigentümerin des Grundstücks, einer österreichischen Immobiliengesellschaft. Ziel sei es, den Museumsstandort in dem historisch einzigartigen Gebäude auf Dauer zu sichern. Der Hamburger Bahnhof gehört als Ausstellungshaus zu den derzeit 6 Standorten der Berliner Nationalgalerie und ist Teil der staatlichen Museen. Das Gebäude werde seit 1996 durch das Land Berlin genutzt und sei ein eingeführtes Markenzeichen für zeitgenössische Kunst. Die bisherige Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks in Halle, Katja Wildermuth, wird neue Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Wie der BR mitteilte, wählte der Rundfunkrat Wildermuth zur Nachfolgerin von Ulrich Wilhelm. Sie wird damit die erste Frau an der Spitze der viertgrößten öffentlich-rechtlichen Landesrundfunkanstalt sein. Wildermuth stammt aus Berlin. Ab 2004 leitete sie die Redaktion Geschichte und Gesellschaft beim MDR. 2016 wechselte sie zwischenzeitlich als Kulturchefin zum Norddeutschen Rundfunk. Auf die Frage, ob sie stolz sei, in 70 Jahren die erste Frau an der Spitze des Bayerischen Rundfunks zu sein, sagte die 55-Jährige, es gehe ihr vor allem um Pluralität.
Ich komme aus einem Umfeld von Frauen, die wir immer gesagt haben, ich will den Job nicht nur haben, weil ich eine Frau bin. Und ich habe mich auch immer gefragt, wenn ich tolle Frauen eingestellt habe, und das habe ich oft gemacht, habe ich die wirklich eingestellt, weil sie Frauen sind oder weil sie einfach die Besten waren. Und ich würde immer sagen, für mich, das waren auch die Besten. Insofern, ich finde, wir brauchen eine Differenzierung innerhalb unserer Landesrundfunkanstalten. Dazu gehört das Geschlecht, aber dazu gehören natürlich auch andere Sachen. Soziale Differenzierung, regionale Unterschiede. Ich glaube, wir müssen uns einfach möglichst plural aufstellen, um auch die Gesellschaft, die immer ausdifferenzierter wird, in ihrer Pluralität wahrzunehmen.
Katja Wildermuth, die designierte Intendantin des Bayerischen Rundfunks. Der diesjährige Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte geht an die Opposition in Belarus. Das EU-Parlament in Brüssel würdigt damit den friedlichen Einsatz der Gegner des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko für Demokratie. Offiziell verliehen wird die Auszeichnung am 16. Dezember in Brüssel. Astrid Korall.
Stellvertretend geht die Auszeichnung des Parlaments an den Koordinierungsrat um Frauen wie Svetlana Tichanowskaja und Persönlichkeiten aus Politik und Zivilgesellschaft. Sassoli sprach vom Mut, der Widerstandsfähigkeit und der Entschlossenheit der Opposition. Deren Vertreter verkörperten tagtäglich den Kampf für Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Sie seien starke Menschen angesichts eines sehr mächtigen Gegners. Aber sie hätten etwas auf ihrer Seite, das mit roher Gewalt niemals besiegt werden könne, und das sei die Wahrheit.
Der Mode- und Porträtfotograf Frank Horvath ist tot. Nach Angaben der Pariser Galerie Le Lon ist er gestern im Alter von 92 Jahren gestorben. Horvath habe die Modefotografie erneuert, indem er Models auf der Straße fotografiert habe, heißt es weiter. In seiner 70-jährigen Karriere widmete sich Horvath zunächst Fotoreportagen. In den 1960er Jahren konzentrierte er sich auf die Modewelt und auf Momentaufnahmen des Lebens in Paris.
Das ist irgendwie auch eine Zeit wie eingefroren. Sie lädt geradezu zum Aussteigen ein, diese Zeit. Man will sich irgendwie abwenden von der Pandemie und sich zurückziehen. Wie zum Beispiel diese junge Frau in einem Theaterstück, das heute Abend am Zürcher Schauspielhaus Premiere hatte.
Ich duschte höchstens einmal pro Woche. Ich hörte auf, mir die Augenbrauen zu zupfen, die Oberlippenhärchen zu bleichen, die Bikinizone zu wachsen, die Haare zu bürsten. Keine Feuchtigkeitscreme, kein Peeling, kein Rasieren. Ich verließ die Wohnung nur noch selten. Meine Muskeln verkümmerten. Meine Bettwäsche verfärbte sich. In meinen wachen Stunden schaute ich hauptsächlich Filme und schluckte Trazodon, Ambien und Nembutal, bis ich wieder einschlief. Alle meine Rechnungen wurden automatisch von meinem Konto abgebucht. Ich besaß das Erbe meiner verstorbenen Eltern. Genug, um ein paar Jahre davon zu leben, solange ich nichts allzu Spektakuläres unternahm. Ich hatte Aktien, dazu eine Platin-Visa-Karte. Um Geld machte ich mir also keine Sorgen.
Mein Jahr der Ruhe und Entspannung, das ist ein Erfolgsroman der Amerikanerin Otessa Moshfegh, auf die Bühne gebracht von der Regisseurin Jana Ross. Geplant war die Inszenierung schon vor Corona, dann kam die Pandemie und die Arbeit an der Inszenierung wurde verschoben. Und wir haben damals mit Jana Ross gesprochen, die selbst in New York lebte und die selbst plötzlich zu Hause war, von dort arbeiten musste, die Inszenierung völlig neu gestalten musste, und haben sie gefragt, welchen Einfluss eigentlich die Isolation auf ihren Körper hatte.
The body in the way slows down. The body is conserving energy.
Ich würde sagen, mein Körper fährt runter und konserviert seine Energie. Denn Verarbeitungsprozesse brauchen Zeit. Ich erinnere mich an New York nach dem 11. September. Die Stadt war leer und still. Die Menschen gingen raus aufs Land, besonders Familien mit Kindern. Es gab dieses Gefühl, nichts wird mehr sein wie zuvor, dass Dinge nicht mehr wiederkommen werden. Mein Körper erinnert sich daran, dass Dinge doch wieder zurückkommen, sogar wenn wir das Gefühl haben, uns an einem falschen Ort zu befinden und vieles zu verlieren. Wir Menschen sind erstaunlich stark darin, zu widerstehen, zu lernen, etwas Neues aufzubauen. Die Menschheit schafft es aus diesen Krisen. Uns muss aber klar sein, dass es die Aufgabe der Menschen von heute ist und nicht von zukünftigen Generationen. Jetzt und hier. Wir müssen nur zuhören, aufnehmen und lernen und uns verändern zum Besseren.
We should kind of go into it with eyes open and absorb and learn and listen. And hopefully change for the better.
Jana Ross, also die Regisseurin dieses Abends am Züricher Schauspielhaus, Mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Dann schauen wir doch mal, wie sie all das mitnimmt in die Inszenierung dieses Abends. Gesehen von Mirja Gabatula. Schönen guten Abend.
Ja, hallo.
Wer ist diese Hauptfigur, um die es geht?
Also diese Hauptfigur, die wird gespielt von Alicia Aumüller, und wir haben es im ersten Ton gerade schon gehört, also das ist eine junge Frau. Das Ganze spielt so 2000 herum, also so Ende der 90er Jahre. Im Gegensatz zu dem Ton, den wir jetzt gerade gehört haben von Jana Ross, ist das natürlich quasi die Zeit vor der Krise, also vor der Zäsur dann von 9/11. Und diese junge Frau, die beschließt eben, dass sie quasi ein Jahr lang sich zurückziehen will, total in ihrer Wohnung und eigentlich im Schlummerzustand, im Schlafzustand verbringen. Und das versucht sie dann auch umzusetzen mit Hilfe zahlreicher Schlafmittel und Schlafpillen, die sie von ihrer Psychiatrin auf verschrieben kriegt.
Ja, und was bringt sie eigentlich dazu, sich zurückzuziehen?
Wir sind hier tatsächlich, also es ist nicht eigentlich explizit unbedingt, das wird eigentlich nicht explizit unbedingt genannt, aber was man vielleicht sagen kann, es ist tatsächlich so dieses wohlstandsübersättigte Umfeld, das hier abgesteckt wird. Also eben die Bühne ist auch tatsächlich so ein eisgekühlter Kühlraum, also ihre Wohnung ist eigentlich ein Kühlraum, darin liegt so zu Beginn so eine riesige zerknautschte Asia-Nudelbox Takeaway. Und da sieht man eigentlich schon, wo wir uns hier bewegen. Also diese Welt, die ist irgendwie von sinnlosem Konsum geprägt. Jeder versucht irgendwie, sich da so ein bisschen durchzukämpfen, das eigene Leben, das eigene Dasein irgendwie so ein bisschen zu optimieren. Und jeder scheitert auch so ein bisschen an dieser Selbstoptimierung. Und in diesem Umfeld beschließt dann quasi diese Hauptfigur, so ein bisschen als Gegenutopie sozusagen, sich eben komplett daraus zurückzuziehen und sich eigentlich dem Schlaf hinzugeben.
Das erinnert ehrlich gesagt schon ein bisschen an die Konstellation, die wir in der Corona-Pandemie erleben, wo sich viele Fragen, auch Grundfragen stellen, auch an ihr Leben, was wirklich wichtig ist, und dann natürlich auch zum Teil zur Isolation gezwungen sind, in ihrer Wohnung viel weniger aktiv sind, weniger rausgehen, vielleicht auch weniger sich mit Freunden treffen. Gibt es da eine Brücke zur Corona-Zeit in dieser Inszenierung?
Ja, also ich glaube, das ist über diesen Stoff, ist diese Brücke ganz klar gegeben. Aber es wird quasi nicht auf der Bühne unbedingt explizit gemacht. Also Corona ist eigentlich kein Thema. Im Gegenteil, es ist wirklich sehr stark, es wird sehr stark mit 90er-Jahren-Referenzen, mit Filmreferenzen, mit Sounds und so weiter gearbeitet. Also es wird sehr stark in diesem 90er-Jahre-Umfeld eigentlich verortet. Aber natürlich ragt da sozusagen bei einem heutigen Theaterabend die Gegenwart da irgendwie hinein, ob man das will oder nicht. Auch wenn es nicht auf der Bühne ist, dann natürlich um die Bühne herum. Also die Menschen sitzen mit Maske im Publikum, jeder zweite Platz ist leer und so weiter. Also die Parallelen, die sind natürlich da. Und natürlich auch dieses Element der, also Ottessa Mosfeks Roman wird ja sehr stark als 9-11-Roman auch gelesen. Das ist ja eine sehr große Zäsur Ende der 90er Jahre eben. Und natürlich kann man sagen, wir stehen heute auch wieder an einem Zeitpunkt, wo irgendwie so vieles, was uns selbstverständlich ist, irgendwie erschüttert wurde, was ja vorher auch sehr schön zu hören war in dem O-Ton von Jana Ross. Und da gibt es natürlich Parallelen, auch wenn diese nicht explizit gemacht werden.
Jana Ross hat das ja damals sogar selber persönlich erlebt in New York, den 11. September, hat die Türme zusammenstürzen sehen. Und wir haben auch gehört, wie sie Isolation körperlich empfindet. Denn auch in der Züricher Zeit, jetzt in der Corona-Zeit, in den letzten Monaten, als sie die Arbeiten für die Inszenierung da unterbrechen musste. Und diese Hauptfigur ist ja offenbar auch ganz auf ihren Körper zurückgeworfen, allein in der Wohnung. Also geht es da auch um ja, sowas wie Körpererfahrung als Selbsterkenntnis, oder?
Gut, man muss vielleicht sagen, die Figur ist eigentlich selten allein. Sie ist auch selten tatsächlich schlafend. Es passiert im Gegenteil sehr viel auf der Bühne. Also Jana
Ross hört
er
sich das gar nicht an, jetzt diese Szene, die wir gerade gehört haben vorhin. Ne?
Ja, das ist natürlich der Einstieg, wo quasi mal so ein bisschen erklärt, wo sie quasi ihr Vorhaben erklärt. Aber es ist tatsächlich so, dass Jana Ross eigentlich sehr stark den Stoff eigentlich so in eine groteske Richtung auch dreht so ein bisschen. Also es ist teilweise sogar fast so ein bisschen klamaukig. Also es gibt neben quasi dieser Hauptfigur, die eben eigentlich versucht, irgendwie ihren Schlaf zu finden, auch noch die beste Freundin, die eben ständig daran ist, irgendwie ihre Selbstverbesserungsstrategien auszuprobieren und daran scheitert. Es gibt eben diese total durchgeknallte Therapeutin, die ihr ein Medikament nach dem anderen verabreicht, so ein bisschen zwischen Scharlatanin und Schamanin irgendwie. Und dann gibt es auch noch die Mutter, das ist wirklich eigentlich, war für mich jetzt so das schauspielerische Highlight des Abends. Die wird gespielt von Lena Schwarz, diese Alkoholikermutter, die eben auch immer wieder quasi so als Erinnerung auftaucht. Also diese Welt ist wirklich bevölkert von allerlei absurden Figuren und Jana Ross arbeitet auch sehr stark mit so einen symbolisch aufgeladenen Bildern. Also es ist wirklich eine sehr bildstarke, sehr sinnliche Inszenierung, wo es dann vielleicht gar nicht immer so wichtig ist, dass man alles bis ins letzte Detail versteht, aber was einfach über starke Bilder irgendwie auch funktioniert.
Mirja Gabatula war also in Zürich bei dieser Premiere am Züricher Schauspielhaus Mein Jahr der Ruhe und Entspannung nach dem Roman von Ottessa Mosfeck in der Inszenierung von Jana Ross. Ich danke Ihnen sehr. Später haben Sie damit begonnen, die deutschen Museen zu erforschen, woher Ihre Werke eigentlich stammen und ob sie rechtmäßig dort sind, wo sie sind. Nachdem ja Sammlungsobjekte aus der Nazi-Zeit schon seit Jahren erforscht werden, geht es seit etwa 2-3 Jahren um noch viel mehr, um die deutsche Kolonialgeschichte nämlich. Und um diese Herkunftsforschung, diese besondere Herkunftsforschung zu fördern, ist das Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg verstärkt worden und hat heute weitere Projekte vorgestellt. Und die konzentrieren sich diesmal auf kleinere, aber sehr beachtenswerte Museen. Christiane Habermals hat ein paar mehr Einzelheiten.
Was hat das ostfriesische Teemuseum in Norden mit der deutschen Kolonialgeschichte zu tun? Oder das deutsche Sielhafenmuseum Carolinensiel? Vermutlich einiges, zumindest auf den zweiten Blick. Denn in den Sammlungen der Regionalmuseen befinden sich auffällig viele Objekte aus China, die aus der früheren deutschen Kolonie Kiaochu nach Ostfriesland gelangt sein könnten.
Das sind kleinere Objekte, die hauptsächlich Seeleute mit nach Hause gebracht haben, die in China waren. Das heißt, wir haben da zum Teil wahrscheinlich sehr unproblematische Souvenirobjekte. Es gibt aber auch Objekte, wo ein Verdacht besteht, dass sie aus dem Kontext des Boxerkrieges stammen, also des Widerstandes der chinesischen Bevölkerung gegen die Besatzung.
Erklärt Sarah Fründ, Referentin am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. 4 ostfriesische Museen haben sich nun zusammengeschlossen, um gemeinsam mit chinesischen Wissenschaftlern die Herkunft dieser Objekte zu erforschen. Eines von 8 neuen Projekten, die das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste mit insgesamt 1 Million Euro fördert. Man habe sich diesmal bewusst auf die kleinen Museen fokussiert, betont Larissa Förster.
Und haben dadurch das Kurzantragsformat auch versucht, wirklich die Hürden möglichst niedrig zu legen, dass auch ein kleines Museum, was sich vorher nicht mit Kolonialismus beschäftigt hat, bei uns beantragen kann. Hintergedanke ist einfach, eine breite Sensibilisierung in Deutschland kann nur passieren, wenn sie in der Fläche und nicht nur in den Hauptstädten vor sich geht.
Die Ethnologin ist erst im vergangenen Jahr von der Humboldt-Universität nach Magdeburg gewechselt, um dort die Leitung des neu geschaffenen Fachbereichs Kultur und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten zu übernehmen. Insgesamt hat ihre Abteilung seitdem mehr als 2,5 Millionen Euro für Provenienzforschung in Museen zur Verfügung gestellt. In der jüngsten Bewilligungsrunde steht nun erstmals China und verstärkt auch der pazifische Raum im Fokus. Dass die Vielfalt der Antragsteller und der Themen zugenommen habe, wertet Förster als ein gutes Zeichen.
Das spiegelt meines Erachtens auch wieder, dass das Thema Kolonialismus und koloniales Erbe eben immer breiter diskutiert und aufgearbeitet wird. Und das, glaube ich, ist eine wirklich wichtige Entwicklung.
Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste wird von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam getragen. Noch immer werden vorrangig Projekte bewilligt, die sich mit menschlichen Überresten beschäftigen. Diese werden als besonders dringlich eingestuft. Wie die 30 Schädel aus Indonesien, die es bis in die herzogliche Sammlung ins thüringische Gotha geschafft haben. Aber unter den jetzt geförderten Projekten ist zum Beispiel auch das Museum Naturalienkabinett Waldenburg. Das kleine Museum mit der Sammlung des Fürstenhauses Schönburg-Waldenburg liegt mitten in Sachsen. Es beherbergt eine der letzten originalen barocken Wunderkammern, ergänzt um 150 Ethnografiker, die dem Fürstenhaus als Dank für die großzügige Unterstützung von Missionsgesellschaften in den deutschen Kolonialgebieten geschenkt worden waren. An so etwas wie Provenienzforschung habe man als so kleines Haus nie auch nur denken können, erzählt Museumsleiterin Fanny Stoje. Doch dann wurde das Museum von rechtsradikalen Gruppen entdeckt, die Sammlung als letzte deutsche Heimatbastion vereinnahmen wollten.
Wir haben natürlich mit Blick auf unsere Ethnografiker eigentlich immer wieder kommuniziert, wir stehen doch für das Gegenteil, für die Vielfalt in der Welt. Aber dabei ist uns dann tatsächlich bewusst geworden, woher unsere Sammlungsgüter kommen. Das ist uns im Grunde genommen gar nicht wirklich bewusst. Und das war der Beginn für uns, warum wir gesagt haben, wir kommen um das Thema Provenienzforschung tatsächlich nicht mehr herum.
Erste Recherchen des Museums ergaben, dass die Fürstenfamilie gut vernetzt gewesen war mit evangelischen Missionsgesellschaften in der ganzen Welt. Unter anderem mit Bruno Gutmann, einem Dresdner Missionar, der am Kilimandscharo die Maasai bekehrte. Im Gegenzug für die nicht immer freiwillige Taufe presste er ihnen Schmuck und rituelle Gegenstände ab. Dass die Umstände, wie die Objekte in die Waldenburger Sammlung gekommen sind, jetzt mit Hilfe der Projektmittel aus Magdeburg genauer erforscht werden sollen, sorgte in der 4000-Einwohner-Kommune bereits für einige Diskussionen. Denn das Naturalienkabinett ist der ganze Stolz des Ortes. Erst vor kurzem ist es als eines der letzten seiner Art unter Denkmalschutz gestellt worden. Für Museumsleiterin Fanny Stoje aber ist klar,
wenn man tatsächlich daran festhalten möchte, so ein historisches Display, das nun mittlerweile 170 Jahre alt ist, tatsächlich erhalten zu wollen, dann ist es auch legitim in meinen Augen bei den Objekten, die man wirklich zurückgeben muss, weil es die Provenienz hergibt, sich beispielsweise mit einer Replik zu behelfen.
In Waldenburg in Sachsen wird die Aufarbeitung der eigenen kolonialen Vergangenheit sicher noch für einige Aufregung sorgen. Gut so.
Christiane Habermals über Kolonialismusaufarbeitung in Museen und auch die Rolle des Zentrums für Kulturgutverluste in Magdeburg. Ein aktueller Blick in die Provenienzforschung. Elektra hat es ja, wie wir wissen, nicht ganz so gut getroffen, was ihre Familie angeht. Da ist Gewalt nämlich ziemlich normal. Ihr Vater Agamemnon wird von seiner Frau und deren Geliebten getötet, woraufhin Elektra sich an den beiden rächt. Ein klassischer Mythos, vielfach verarbeitet und heute Abend in einer, ja, was soll man sagen, Choreografie am Berliner Ensemble in Berlin, logischerweise. Thank you. zu hören, gesprochen wurde nicht. An diesem Elektra-Abend von Rike Süsko, für uns gesehen von André Mumucim.
Guten Abend. Guten Abend.
Was war das für ein Abend?
Es war eben ein Abend, der ein besonderes Konzept auf diesen Mythos angewandt hat. Und das ist ein Konzept, das diese junge Regisseurin Rike Süsko offensichtlich so zu ihrem Markenzeichen macht jetzt. Also Abende zu inszenieren, in denen sehr wenig oder fast gar nichts oder gar nichts gesprochen wird. Und wo auch große Stoffe der Antike, sie hat auch schon eine Medea inszeniert, eben auf eine choreografische, eine besondere Weise illustriert werden und damit zu einem spezifischen ästhetischen Bühnenerlebnis. Was mich erinnert ein bisschen an Ersan Montag, der so auch angefangen hat mit fast stummen Abenden, die sehr visuell, filmisch gedacht waren und auch inszeniert waren. Und so ähnlich hat das heute auch stattgefunden, allerdings sehr viel enger und sehr viel ernster und strenger komponiert, als das bei dem sehr lockeren Ersan Montag der Fall ist.
Wie kann man das einordnen? War das eine Choreografie? War das Tanztheater? War das eine Performance? Was war's?
Der Stoff wird ein bisschen in so eine Stummfilmzeit hineingezogen und das ist ja auch nicht so originell, das passiert immer mal wieder, dass diese Stummfilmästhetik bemüht wird, gerade auch an Berliner Theatern ist das ja häufig der Fall. Hier ist die eigentliche Idee, dass es ein Familienalbum ist. Das ist auch der Untertitel der Inszenierung. Und so gibt es ein ziemlich beeindruckendes Bühnenbild von Marlene Lockemann, das als Pop-up-Bilderbuch gestaltet ist. Dieses Familienalbum öffnet sich und immer, wenn sich die Seiten umblättern, kommen neue Bühnenideen zum Vorschein, neue Gänge, neue Zimmer, auch mal eine riesige Schlange, die sich da entfaltet. Und das ist dann der Hintergrund dafür, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler in so einer etwas übertriebenen, fast parodistischen Weise Stummfilmgesten zu dieser Musik, die wir gerade gehört haben, zelebrieren und damit eigentlich so auf eine Primäremotion runtergebrochen, diese Szenen aus der Elektra-Tragödie spielen. Wenn man die Tragödie nicht kennt, hat man gerade am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten zu verstehen, was die da machen.
Da darauf wollte ich hinaus. Sind die Figuren erkennbar? Sind die Konstellationen erkennbar?
Ja, es ist irgendwann Vater, klar, Geliebte, der Vater bringt Bruder, die Tochter um. Also ja. Allerdings ist es ja normalerweise so, dass der Agamemnon seine Tochter Iphigenie für die Kriegsgunst opfert.
Hier Iphigenie ist es einfach, spielt ja auch noch eine Rolle dabei.
Genau, ja. Der ist auch kurz da, dann wird sie umgebracht. Es ist aber in diesem Fall so, dass es einfach ein Vater, der offenbar seine Tochter umbringt, dann wird ständig eben gesprochen, ohne dass wir was hören. Wir müssen uns also überlegen, wo ist jetzt das Problem?
Die Lippen bewegen sich, ja? Oder?
Die Lippen bewegen sich. Mhm. Es ist pantomimisch gedacht und auch pantomimisch gespielt, sodass man manchmal das Gefühl hatte, man möchte so reinrufen. Also was stellt ihr eigentlich gerade da? Hund, Katze, Maus, was wollt ihr uns gerade sagen? Aber das muss man auch anerkennen, da sind einige sehr dichte, sehr interessante, spielerisch interessante Szenen auch bei entstanden. Wenn zum Beispiel eben der Agamemnon umgebracht wird von seiner Frau Klytämnestra und ihrem Liebhaber, dann entsteht das auf eine Weise, dass da wirklich diese Choreografie immer brutaler wird, immer interessanter wird auch. Plötzlich taucht eben die getötete Iphigenie als Gespenst auf und reicht ihrer Mutter die Axt und sie haut dann da so richtig drauf los. Es soll ein Horrorfilm-Szenario sein eigentlich. Für mich hat das nicht so hundertprozentig funktioniert, weil es eher meistens wirkt wie die Parodie auf Stummfilme.
Ich vermute auch, dass das Licht eine spezielle Rolle gespielt hat.
Das Licht, die Farben, das ist alles über das Visuelle, über das Optische vor allen Dingen erarbeitet, weil man eben ohne Text auskommen muss. Und da fangen natürlich auch ein Stück weit die Probleme an, weil warum spielen wir diese Tragödie, warum beschäftigen wir uns damit? Es ist doch ein sehr spezifisches Problem, dass sich in dieser Familie alle gegenseitig umbringen. Das hat jetzt nicht den allergrößten Identifikationswert.
Ne?
Es pflanzt sich fort, Thema. Aber da passiert ja in der Tragödie auch was. Eine inhaltliche Auseinandersetzung damit, ob man auch aus diesem Fluch herauskommt. Dadurch, dass es nur optisch ist, nur visuell, können wir uns da intellektuell eigentlich kaum mit auseinandersetzen. Wir bekommen also so in gewisser Weise Spielübungen. Wie kann man solche Szenen interessant körperlich und visuell auf die Bühne bringen? Das erleben wir und zwar immer wieder auch auf eine faszinierende Weise. Aber eine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesem Stoff findet dann natürlich nicht statt. Das will der Abend, glaube ich, auch nicht leisten.
Wo reiht sich dieser Abend eigentlich ein? Also wenn man jetzt sozusagen den Herbst, den Theaterherbst in Berlin sich so anschaut, wo reiht er sich da ein?
Da gibt es eine Menge Antike, da gibt es auch eine Menge Elektra. Also gerade an der Berliner Volksbühne ist gerade ein antiken Schwerpunkt, der die ganze Spielzeit betrifft. Und da ist gerade erst vor wenigen Wochen eine Orestie, wo eben die Elektra-Figur ja auch die wichtige Rolle mitspielt, aufgeführt worden von Thorleifur Örn Arnason, inszeniert und wenige Wochen später von Pina Karabulut die amerikanische Version des Stoffes Morning Becomes Elektra in einer feministischen Version. Also offensichtlich spielt man in Berlin gerade sehr gerne den Elektra-Stoff. Es erschließt sich aber nicht unbedingt sofort, warum. Warum man jetzt auf diese klassischen antiken Dramen ausweicht. Vielleicht hat das auch ein bisschen was mit der Corona-Zeit zu tun, obwohl die Planung natürlich schon...
Wo man so grundsätzliche Fragen stellt? Oder
länger, ich denke, die Planung liegt natürlich länger zurück, aber jetzt verdichtet sich das gerade so, dass man irgendwie vielleicht mit der Gegenwart auch ein Problem hat und dass die Inszenierungen dann auch so ausfallen, dass sie nicht unbedingt so starke Bezüge zur Gegenwart herstellen, sondern dann wie heute Abend eher so ein formalistisches Spiel mit Theatermitteln, mit visuellen Mitteln, mit Schauspielerei, mit Musik, mit Bühnenbild werden, um das vielleicht irgendwie aufzufangen, dass die Wirklichkeit sich im Moment nicht fürs Theater so sehr eignet.
Und das übrigens auch auf der neuen Bühne des BE, nicht auf der Hauptbühne, sondern auf einer Nebenbühne,
die erst seit kurzem in Betrieb ist. Erst kurz in Betrieb genommenen Nebenbühne, die aber auch gar nicht so klein ist, also wo man auch ein visuell großes und interessantes Projekt wie dieses aufführen kann.
André Mumot also über Elektra am Berliner Ensemble. Ohne Worte, wir haben es gehört, eine Art Choreografie, Performance, ein theatraler Abend der besonderen Art in der Regie von Rike Süsko. Vielen Dank für diese Kritik.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wie steht es um die Frauen in unserer Kultur? Da wird in den Feuilletons genauer hingeschaut in allen Sparten. In der FAZ nimmt sich der emeritierte Linguist Peter Eisenberg die Sprache als solche vor. In Anmerkungen zum Unterschied zwischen grammatischem und biologischem Geschlecht kommt er zu dem reichlich hochkulturell formulierten Schluss: Das falsche Weibliche zieht uns hinan. Er weist auf ein paar sehr grundsätzliche Dinge hin, wie Lebewesen haben ein Geschlecht, aber nicht Wörter. Keine Sprache der Erde enthält auch nur ein einziges männliches oder weibliches Wort. So sortiert er allerlei sprachliche Grundlagen im Umgang mit weiblichen Formen und gelangt als Linguist sichtlich unzufrieden zu dem Fazit: Dass so getan wird, als könne man die Sprache verändern, ohne sie zu kennen, darf nicht zur Gewohnheit werden. Auch wenn man Grammatik nicht mag, so der Verfasser einer deutschen Grammatik, sie allein kann bei strukturellen Fragen zeigen, was geht und was nicht gehen kann. Strukturellen Fragen geht auch eine neue Studie der Medienwissenschaftlerin Elizabeth Prommer nach. Streaming-Serien, zitiert der Tagesspiegel daraus, spiegeln nicht die Gesellschaft wider. Frauen sind weniger vielfältig dargestellt als Männer, sie kommen seltener vor, sind jünger, schlanker und nur in bestimmten Berufen zu sehen. Und, was die Sichtbarkeit ethnischer Vielfalt betrifft, dominiert die jeweilige Mehrheitsbevölkerung. Caroline Schwarz kommentiert den Vergleich zu entsprechenden Studien zum Fernsehen in der Taz so: Das Gefühl, dass Serien vielfältigere Lebensrealität abbilden, bestätigt sich zum Teil. Doch es ist noch genug Luft nach oben, vor allem bei deutschen Produktionen. Adrian Kreie geht der Sache in der Süddeutschen grundsätzlicher nach. Was ihn interessiert, ist die Agenda der Streaming-Dienste. Denn seit das Silicon Valley mit dem Aufstieg der Streaming-Plattformen Netflix, Amazon Prime und in Amerika Hulu nicht nur den weltweiten Vertrieb, sondern auch die Produktion von Kultur übernommen hat, stellt sich die Frage, welche Politik das transportiert. Weil amerikanische Popkultur, wie Kreie erinnert, entgegen vielen Vorurteilen immer auch einen Wertekanon in die Welt trug. Das begann mit den Softpower-Strategien gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Auslandsgeheimdienst CIA finanzierte über seinen Kulturableger Congress for Cultural Freedom von Literaturzeitschriften über Jazz-Tourneen bis zu Ausstellungen moderner Kunst so manches in Europa, was als Höhepunkte des Mid-Century Modern in die Kulturgeschichte einging. Der pragmatische, zugleich kunstsinnige Ansatz war, dass ein Gemälde von Jackson Pollock, ein Film mit Humphrey Bogart oder die Big Band von Dizzy Gillespie auch auf europäische Barbaren und Kommunisten eine mitreißendere Wirkung haben als ein Ölschinken des sozialistischen Realismus, ein patriotischer Heimatfilm oder Marschmusik. Das war Kultur als Keim der Demokratisierung. In diese Tradition sortiert Kreie die Streamingdienste ein oder doch zumindest ihre Verantwortung. Dass sie in Serien und Filmen Geschichten auf dem Niveau von Hollywood erzählen können, haben die Streamingdienste bewiesen, meint er. Ob sie einen universal gültigen Kanon finden und transportieren können, der mehr ist als der nostalgische Eskapismus in eine amerikanische Vergangenheit, wird sich nach dem Wahltag des 3. November zeigen. Dann aber stellt sich noch eine Frage. Wenn Streamingdienste als digitale Plattform Werte transportieren, was geschieht in Zukunft mit den von Kreyer sogenannten Radikalisierungsplattformen Facebook und Twitter? Zitiert wird in der Süddeutschen auch der Komiker Sacha Baron Cohen, der unbedingt wollte, dass die Fortsetzung seiner Borat-Komödie vor dem US-Wahltag ausgestrahlt wird. Denn, Zitat, wir wollten, dass es Frauen daran erinnert, wen sie wählen oder wen sie nicht wählen. In der Taz kommentiert US-Hip-Hop-Ikone Chuck D., der mit Public Enemy ein neues Album veröffentlicht hat, die Lage so. Wenn Joe Biden gewinnt, wäre das ein Anfang. Kamala Harris ist die eigentliche Hoffnung für die Zukunft. Ich glaube, so Chuck, die Politikerinnen in den Regierungen gehört ohnehin die Zukunft.
Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.